Ja, hallo, hier ist Felicia Herrschaft, heute mit einer Axiomsendung auf Radio X. Und zwar aus Anlass, beziehungsweise eines traurigen Anlasses. Am 17. Mai 2010 ist Ludwig von Friedeburg verstorben, 85-jährig. Und er war derjenige, der über einen langen Zeitraum Direktor des Instituts für Sozialforschung gewesen ist und zum Beispiel auch einer derjenigen, die den zunehmenden Trend der Gesamtschulen in Deutschland mitgeprägt haben. Und dies hat natürlich auch eine bestimmte Form der Aktualität, die man anhand der Diskussionen, die jetzt gerade geführt werden, auch wiederum beachten sollte. Und Ludwig von Friedeburg studierte eben außer Philosophie, Psychologie und Soziologie auch Mathematik und Physik und in Kiel und Freiburg und hat auch die Umfrage als Instrument der Sozialwissenschaften dann geschrieben, seine Promotion am Allensbacher Demoskopie-Institut bei Elisabeth Nolle-Neumann und wechselte dann schon 1955 ans Institut für Sozialforschung. Und 1960 hatte er sich bei Theodor W. Adorno habilitiert und war von 1962 bis 1966 Professor für Soziologie in Berlin und kam dann eben ab 1966 wieder nach Frankfurt und war dann aber auch relativ schnell berufen, und zwar als Kultusminister in Hessen, und zwar 1969. Bevor ich jetzt aber diese ganzen Eckdaten hier wiedergebe, werden wir in einem Interview mit Ludwig von Friedeburg hören, dass wir im Rahmen eines Lehrforschungsprojekts über die Geschichte der Soziologie in Frankfurt an der Uni Frankfurt durchgeführt haben, in ein Interview mit ihm reinhören. Das wird jetzt im Grunde dann die nächsten 2 Stunden hier zu hören sein, in verschiedenen Abschnitten. Verantwortlich war für dieses Interview dann Professor Klaus Lichtblau. Das Ganze hat 2008 im IFS stattgefunden und es kann auch in der Publikation Soziologie in Frankfurt, die jetzt im VS Verlag Wiesbaden erschienen ist, auch nachgelesen werden. Aber es ist natürlich eine andere Qualität, ein überarbeitetes Interview zu lesen und die Möglichkeit zu haben, eines der letzten Interviews mit Friedeburg hier jetzt im Radio zu verfolgen. Und damit werde ich damit jetzt starten.
Bevor ich also im Studium anfangen konnte und ich ursprünglich übrigens Chemiker werden wollte, das hatte mich auf der Schule interessiert. Das, was an moderner Physik damals ja schon Wirklichkeit war, war in den Schulunterricht noch nicht so durchgedrungen. Aber die Chemie, die ja etwas älter schon große und interessante Sachen machten, die interessierten mich. Aber das war dann alles nichts, weil Krieg war und ich dann also Kriegsoffizier wurde. Aber ich erinnere mich, dass ich dann auch mit meiner Besatzung gelegentlich, also gerade das, was wir in den Werftagen oder anderen Tagen so lesen konnten über die neue Physik, die war inzwischen so weit, dass es dann Sachen gab, die man also lesen und auch verbreiten konnte. Ne? Aber Sie sehen, ich bin immer noch weit fern der Soziologie, aber ich bin mittendrin natürlich im Nationalsozialismus. Ne? So wie ich in nationalsozialistischer Überzeugung aufgewachsen war in meiner Familie, gell? So war ich auch als Offizier dann davon betroffen. Und das änderte sich dann erst nach dem Kriege. Ich habe ja noch ganz am letzten Tag noch, buchstäblich am letzten Tag, am 1. Mai 1945, mein zweites U-Boot in Dienst gestellt in Kiel, ne? Wo schon also die überwältigende Größenordnung in Deutschland längst schon besetzt war mit allem. Ne? Na, also dann aber ging ich auf ein Boot, das Minen suchte, weil ein Kameraden meines Vaters mich bei der Beerdigung meines Vaters aufforderte oder fragte, ob ich da nicht jetzt mich sozusagen praktisch natürlich einer Gefangenschaft, in dem die dann ja dann begann, nehmen sollte. Und dann bin ich 2 Jahre Minensuch gefahren. Und das war nach dem Kriege überhaupt nicht gefährlich. Im Krieg ja, wegen der Flugzeuge der anderen, aber nach dem Kriege, wenn man Elektrominen suchte, und da hatte man viel Zeit. Und da habe ich Mein Kampf zum ersten Mal gelesen und da habe ich mich informiert und dann kommt die Zeit der Re-Education. Ne? Wie Habermas mal gesagt hat, wir sind das Produkt, also der Re-Education. So war das in der Tat. Auch insbesondere, wenn Sie an die Zeit, so die neue Zeit aus München und die, dass Sie da im Kino und aber vor allem natürlich in dem Theater eine ganze Reihe von Literatur zum ersten Mal zur Kenntnis nahmen, die wir ja niemals vorher gehabt haben. Und dann begann also mein Studium, aber das Studium war, also 1947, war noch sehr bestimmt durch Naturwissenschaften.
Genau.
Ich bin, so war das damals bei, mein Vater war Offizier und wir sind eine Offiziersfamilie, die gingen dann auf die gelehrten Schulen, nicht? Also auf Latein und Griechisch, und meine Fremdsprachenkenntnisse waren ziemlich schlecht. Ich erinnere mich noch, als ich zur Marine ging, da haben sie moniert, dass ich nicht genug Englisch könnte. Nicht? Und also jetzt war nicht viel besser, waren natürlich meine naturwissenschaftlichen Kenntnisse, da ich ja schon aus der 7. Klasse raus war. Also der langen Rede kurzer Sinn. Ich habe zunächst Physik, Chemie und Mathematik studiert. Aber dann kam immer stärker zum Ausdruck in der Diskussion, die ja Ende der 40er Jahre auch war, die Vergangenheit. Und also habe ich von Anfang an Philosophie gehört und Psychologie gehört. Soziologie konnten Sie ja kaum hören. Da gab es einen Demografen, der zugleich auch mal ein bisschen also soziologisches Seminar hatte. Das war aber im Wesentlichen Demografie. Ne? Und also es rückte mehr und mehr diese Frage, was war da eigentlich gewesen? Warum habe ich da so mitgemacht und so fort in den Mittelpunkt? Nur war die Psychologie in Kiel, ich habe in Kiel angefangen, war nicht so besonders auf dem aktuellen Stand. Der Ordinarius dort war der höchste Marinepsychologe gewesen und im Grunde hörte das mit der Psychologie des vergangenen Jahrhunderts auf. Und einen besonders guten Ruf hatte damals Freiburg. Ja?
Für die Psychologie einen guten Ruf.
Für die Psychologie.
Für die Psychologie.
Psychologie, ne?
Ja.
Also der Hauptvertreter war Heiß, der war ein Psychologe und ein Philosoph auch, ja. Und der vor allem also Ausdruckspsychologie, Testpsychologie und sowas machte. Und dann gab es da einen Psychologen, der, man sollte das heute gar nicht mehr so für möglich halten, der also die abnormale Psychologie, nicht? Das Spuk und Hellsinn, die Parapsychologie macht. Das war der einzige Parapsychologe in der Stadt. Ne? Und der gab auch Vorlesungen und anderes für Sozialpsychologie. Und das war das natürlich, wohin ich dann langsam immer mehr steuerte. Und also ich will Ihnen jetzt nicht über meine Erlebnisse mit den Parapsychologen, das ist eine eigene Erzählung wert, wie das damals so war, ja. Aber nachdem ich dann das Diplom gemacht hatte, war Voraussetzung für das Diplom 3 Praktika. Deren erstes habe ich, nachdem ich einige Kenntnis überhaupt über das, was in Deutschland so im Übrigen vor sich ging, nicht etwa in Deutschland, sondern im Schloss Leopoldskron in Salzburg gewonnen habe. Weil in der damaligen Zeit gab es Sommerkurse für Heranwachsende und junge Leute, international, um sich besser zu verstehen. Das waren ja alles feindliche Gegensätze gerade gewesen. Nur diese Sommerkurse waren im Allgemeinen so, das fand man alles sehr schön. Und wenn man wieder nach Hause kam, jeweils nach Hause kam, dann waren da die tatsächlichen Verhältnisse. Und davon unterschied sich wirklich dieser Kurs in Salzburg, den Harvard-Studenten organisierten, dass dort wirklich was gelernt wurde, dass da Professoren, erstklassige Professoren waren und dass man in der Sache wirklich was lernen konnte. Und dann hatten sie so eine schöne Bibliothek gab es da und in die Bibliothek hatten die also Fachliteratur reingebaut. Und da habe ich nun gesessen. Übrigens neben mir saß ein von der Nissen aus Heidelberg, die später einen Herrn Post heiratete, er, der sie verließ und die ich dann später hier im Institut wiederfand. Den Namen Post kennen Sie ja von der weiteren Entwicklung. Und die machte auch, und wir lasen. Und da habe ich zum ersten Mal moderne sozialwissenschaftliche Literatur. Alles in Englisch, ne? Also auch Freud in Englisch und Levin in Englisch und wie sie alle hießen. Und ich habe deswegen die Begriffe, habe ich zunächst alle in Englisch kennengelernt, bis mir klar wurde, dass das mehr oder weniger gute Übersetzungen waren, ne? Also, ja, Anspruchsniveau, ne? Das hieß nur Level of Inspiration, ne? Aber, und da wurde mir klar, wohin ich wollte, also in die empirische Soziologie und Sozialforschung. Und da erfuhr ich, dass es am Bodensee ein Institut für Umfrageforschung gab, für Demoskopie, wie die Frau Nölle das genannt hatte. Und deswegen machte ich dann mein erstes Praktikum dort.
Noch während des Studiums?
Ja, muss ja. Also die Praktika waren ja vor dem Examen. Ne? Ja? Und das war so 4 Wochen oder sowas. Ja. Und da sagte sie mir, also wenn Sie jetzt nach dem Diplom nicht wissen, was Sie machen sollen, hier können Sie jederzeit arbeiten. Nun, das war wirklich was Besonderes. Oder jetzt ist es inzwischen nichts mehr Besonderes, aber für die Jahre, also später 70er und 80er Jahre, wäre das nicht besonders gewesen. Aber als ich studierte, war das so, wissen Sie, konnten Sie in der Zeit lesen, man soll alles andere tun, bloß nicht studieren. Nicht? Am besten Sie gehen in die Landwirtschaft. Nicht? Das ist das, was Sie am ehesten noch ernährt. Ja? Nicht? Aber dann studieren. Nicht? Und das habe ich mir dann auch gemerkt. Zugleich hatte ich in Leopoldskron von den Amerikanern gehört, dass Horkheimer und Adorno, deren Namen ich noch niemals gehört habe im Studium, zurückkommen nach Frankfurt. Also habe ich mir gesagt, da musst du auch mal nachgucken. Und auf der Reise zu meinem dritten Praktikum oder zweiten Praktikum, nämlich einfach im Kieler Arbeitsamt, wissen Sie, die Psychologie von Heiß und dort betankt, vorhin, ich wurde als klinischer Psychologe ausgebildet. Ne? Ich habe eine Reihe Berufsausbildungen, die ich nie richtig ausgeübt habe und eine Reihe von Tätigkeiten in meinem Leben, für die ich nie ausgebildet worden bin. Und dazu gehört also auch natürlich die Soziologie, ganz ohne Frage. Gut, in Freiburg gab es einen Philosophen, der Baumgarten hieß. Ich weiß nicht, ob Sie sich da
erinnern. Eduard Baumgarten. Eduard Baumgarten. Max Weber Forscher.
Ja, der kam zu Max Weber, weil er der Neffe von Max Weber war. Nein, also ganz engste Familienverhältnisse. und hat sehr gut über Max Weber Ausdruck gegeben. Was ich mindestens so wichtig fand in meiner eigenen Entwicklung war, dass er 7 Jahre in der Weimarer Zeit in Amerika Professor gewesen war. Und übrigens zurückkam, um sich bei Heidegger zu habilitieren. Jetzt will ich Ihnen nicht die Baumgart-Geschichte weitererzählen, weil die uns wieder in eine längere Geschichte führen würde, sondern der machte nach jeder Vorlesung, machte eine Viertelstunde vorher Schluss und sagte, haben Sie Fragen? Das war völlig, das gab es nirgendwo anders, ja? Ne? Und hatte überhaupt so die Tendenz, dass er sammelte also auch andere Kollegen und ihn besuchten, also der Lorenz, das ist der Mann, der da, also
der Verhaltensforscher,
den er aus Königsberg, er war zum Schluss Professor in Königsberg gewesen, den er kannte. Und die kam dann, und dann schaffte er, dass er da 6, 7, 8 Professoren vorne hinsetzte bei der Veranstaltung, um zum Beispiel das Problem Leib-Seele. Das war damals ein sehr viel besprochenes Problem, was dann völlig absackte und inzwischen im Augenblick ja sozusagen das mit meist diskutierte Problem inzwischen geworden ist. Und dann diskutierten die das und anschließend kamen die meisten von denen zu ihm nach Hause und ein paar Studenten dann, also das war nicht so sehr, aber einige auch. Und dann saß man da mit den Professoren zusammen und der Lorenz hüpfte da rum, um seine Tiere nachzumachen und also es war eben so, ich bin ja 6 Jahre Soldat gewesen dazwischen und war etwas älter, so viel älter gar nicht, weil ich schon mit 17 Soldat war, aber älter. Und wir trafen ja auf Professoren damals, die in den letzten 2 Jahren vor Kriegsende also unter sehr unerträglichen Verhältnissen gelebt haben, zum Teil also Landwehrsoldaten waren und schippen mussten, Panzergräben auszuhaufen und sowas. Und nun saßen, zu deren Füßen saßen wir nun und fragten, wie ist das alles möglich gewesen? Ne? Und diese andere Art der Verbindung auch schon von der Zahl her, nicht? Also im Seminar waren dann eben 6, 7 Studenten nur, nicht? Und es konnte einem passieren, dann ging man also über den Marktplatz und dann traf mich der Baumgart und sagte, ich kann heute leider nicht, machen Sie doch das Seminar und so, nicht? Also das war eine andere Atmosphäre. Der langen Rede kurzer Sinn, also ich fuhr hier in Frankfurt vorbei, um endlich auf Frankfurt zu kommen, ja. Und da war ich nach dem Telefongespräch vorher informiert, dass ich doch den für die empirische Arbeitsinstitut zuständigen Mann ansprechen sollte, Dietrich Osmer, der abends, wo saß der? Der hatte eine Stellung in dem Klaviergeschäft Kaiser in der Goethestraße. Ja? Da haben wir uns getroffen. Und dann sagt er ja, sehr gerne, denn damals sammelten die Studierenden, die in der Lage wären, ausgebildet war ja nun niemand, die Ergebnisse ihrer ersten empirischen Untersuchung, die sie sofort begonnen hatten, nachdem sie hier überhaupt waren, von der sie gehört haben, hat völlig falschen Namen, Gruppenexperiment, nicht? Es war überhaupt kein Experiment, sondern es war eine Studie, in der mit dem Gruppendiskussionsverfahren Informationen eingesammelt wurden über die politische und überhaupt die Grundstimmung in Deutschland damals und im Hinblick auf Juden, Krieg, Schuld, Amerikaner und so fort. Aber nun ging es darum, sie auszuwerten. Und wenn man heute so sieht, was inzwischen alles getan worden ist, um die Auswertung von Gruppendiskussionen wissenschaftlich weiterzutreiben, dann war das damals so, da saßen wir also wir waren so 6, 7 Studierende, gab es einen Einzigen, der schon mal ein Examen gemacht hatte, die anderen alle nicht. Der Leiter hatte auch, der hatte erste Staatsexamen Juristik, nur, ne? Saßen wir dann später um einen Tisch und vor unseren Exemplaren und bemühten, auszuwerten. Und so kam es dann zustande, dass sie sagten, gerne, kommt mir nur her. Und nun war das allerdings mein letztes Studienjahr in Freiburg. Ich sollte das Diplom am Ende des Jahres machen, Ende 51. Und dann telefonierte Adorno mit Heiß und die machten aus, dass ich da mal 3 Monate teilnehmen sollte. Also ich wurde beurlaubt aus Freiburg und war dann 3 Monate vom Januar 1951, Januar, Februar, März hier in Frankfurt. Das war die Zeit, von denen ich Ihnen erzählte, wo wir da in der Ruine saßen, nicht, und das ausbetteten. Ich fuhr dann nach Kiel zu dem anderen, ich habe mein Diplom gemacht und ging zunächst nach Allensbach. Also,
nach diesen 3 Monaten sind Sie zunächst nach Allensbach.
Nach Allensbach gegangen. Denn ich wollte ja erstmal promovieren.
Ja, genau.
Und habe dann promoviert mit einer Umfrageuntersuchung, die die Frau Nölle über die Intimsphäre in der Bundesrepublik gemacht hat. Die Intimsphäre war damals also ganz aktuell, weil ein amerikanischer Professor das gemacht hatte und so fort. Das war also die erste Erhebung darüber.
War das McKinsey?
McKinsey, ja. Hieß der McKinsey? Ja, McKinsey, ja, natürlich hieß er. Ja, ne? Der war das, ja. Und dies aber war nicht in den Methoden von McKinsey, sondern es war eine allgemeine Frage zu sexuellen. Müssen Sie denken, das ist eine ganz prüde Zeit damals, ne? Ganz prüde Zeit in jeder Hinsicht, ja? Wenn Sie irgendwo ein Zimmer haben und da ist noch eine Dame bei Ihnen nach 6, dann klopft schon die Wirtin und fragt, wie lange das noch gehen soll und ich weiß nicht was, ne? Gut. Aber das war nicht sozusagen für mich das Entscheidende, die auszuwerten. Nun gleich, damit wir jetzt über Entstehung von Soziologie reden. Mit was denn eigentlich? Also ein Ingenieur, der bei ihr tätig war, der hat da entwickelt ein Verfahren, was das sogenannte Stäbchenverfahren hieß. Von jedem Fragebogen wurden auf eine Holzlatte oben auf die Breite die Ergebnisse der Fragen in Farbe aufgeteilt, aufgeschrieben. Ja, rot, nein, blau, weiß nicht und so fort. Und die wurden in einen Kasten, das ging alles relativ einfach, dass man da in dem Dorf da in Allensbach sich dann also Kästen machen dann konnte, eingestapelt. Und das war mein Arbeitsgerät. Da konnten sie nun jede beliebige Korrelation mit der Hand herstellen und sie sahen schon sehr früh, ob sich das überhaupt lohnt oder nicht lohnt. Je weiter wir inzwischen gekommen sind, erst über die Algorithmmaschinen und jetzt über die ganze Art und Weise, desto gefährlicher ist das geworden, weil man einfach alles durchdreht und dann rauscht das also auf den Tisch des Hauses. Und da sind natürlich sehr viele sozusagen Beziehungen, die sich da andeuten, weil da irgendwelche nahen Koeffizienten sind. Und was alles mit wem auf der ganzen Welt sozusagen in irgendeine Beziehung gesetzt werden kann. Umgekehrt ist ja unsere Auffassung und unsere Aufforderung als Soziologen, dass wir vorher die Idee haben und sagen, das ist, und jetzt kommt das Prüfen, nicht? Dass wir es begründen können vorher und nicht sagen, toll, dass das mit dem zusammenhängt, nicht wahr? Irgendwelche wahnsinnigen Geschichten. Also, und dann habe ich das gemacht, aber Umfrageforschung, das war für Deutschland eben noch völlig relativ neu. Die Nölle hatte darüber promoviert, schon im Kriege in Berlin, weil die mal in Amerika gewesen war dafür, aber nicht methodisch und sachlich. Und da habe ich eine Einleitung, also der erste Teil meiner Doktorarbeit beschäftigte sich mit dem Problem, also der Umfrage als Instrument der Sozialwissenschaften. Und wie das damals war, können Sie sehen, dass dann, nachdem ich ja doch die Beziehung zu Frankfurt gehalten hatte, bat mich dann Adorno und bat mich dann um den ersten Teil, der wurde dann Gegenstand des Unterrichts hier, also sozusagen.
Ihre Dissertation, der erste Teil Ihrer Dissertation.
Ja, ja. Ne? Nachdem wurde jetzt hier auch Umfrageforschung gelehrt, nicht? Ich hatte das gerade eben erst verstanden, weil ich ja da einige Jahre gearbeitet habe. Übrigens, da ist Marktforscher in erster Linie. Das war meine zweite Ausbildung, die ich dann später im Beruf, obwohl da ganz gute Angebote damals von Marktforschungsinstituten waren, weiteren, mich weiter verfolgt habe. Aber so war, um einfach nur den Stand der Entwicklung, nicht, zu deuten. Gut, und nachdem ich dann 2 weitere Jahre in Allensbach gearbeitet hatte, kam eine angeknüpfte Beziehung zu einem der Protagonisten, die ich, einem Harvard-Professor aus Leopoldskron, den ich da kennengelernt hatte, und der organisierte ein Ford-Stipendium. Sie damals, wenn Sie in der Ausbildung waren und in Sozialwissenschaften, also Soziologie weitermachen wollten, mussten Sie nach Amerika, oder gingen Sie nach Amerika, ich sage das mal vorsichtshalber, gingen Sie nach Amerika, ne? Also wer das auch immer ist, England, Amerika, ob das da und ob, dann können Sie alle aufziehen, weil alle Amerika.
Aber mit Ausnahme von Ihnen.
Ja, kommt gleich.
Gut, ich wollte es gerade sagen.
Ne? Kommt gleich. Okay. So, Nun aber war die Vorschrift damals, dass ich das nicht von einem Privatinstitut aus tun könnte, sondern von einem öffentlichen Einrichtung, denn alles war ein Privatinstitut. Also schrieb ich an Baumgarten, schrieb ich an Adorno, ich würde gerne mal zu Ihnen kommen auf ein, zwei Monate, damit ich jetzt in einem öffentlichen Institut wäre, weil ich nach Amerika wollte. Baumgarten war mit dem Aufbau des Instituts in Mannheim, damals hat er ein Institut aufgebaut, eben noch nicht so weit. Und Adorno schrieb sofort und sehr, sehr entgegenkommend, weil, was ich natürlich nicht wusste da in Einsbach, weil sie inzwischen hier die erste große empirische Untersuchung hatten, nach einer schwierigen Zeit, Anfangszeit, da kommen wir wahrscheinlich nachher nochmal wieder zurück drauf, indem es finanziell immer schwieriger war. Der Pollock ging, das war der Verwaltungsleiter der Ökonomischen Instituts, der Blutsfreund von Horkheimer, nicht? Ging zu jedem Monatsanfang herum und verteilte die Kündigungen. Nicht? Und dann kam im Zuge, also auch im Weiteren, wenn wir jetzt über die Soziologie reden, muss ich gelegentlich auch über die Randbedingungen reden. Nicht? Das ist nicht anders möglich. Das war nun die Zeit, wir sind jetzt also in den Jahren 1953, nicht? 53, 54, in dem im Mittelpunkt der innerdeutschen Auseinandersetzung ja, die Frage der Mitbestimmung stand, der Betriebsratsneuorganisation stand. Und dazu, also der Betriebsverfassung stand. Und dazu gab es nun Institute, die daran arbeiteten und einige Fällen hatten, insbesondere einmal das Gewerkschaftsinstitut, das ist Lutz und Pirker und so weiter. Dann aber auch eine Gruppe, die Ford-Gelder bekam, Ford Foundation-Gelder haben, das ist, jetzt mein Namensgedächtnis, also der, kommt gleich drauf, Popitz, Bar, wie hieß der noch, der in Göttingen dann war?
Bart.
Bart, ja, ja. Ne? Ja. Ich nenne jetzt immer nur die wichtigsten. Und dann gibt es nun auf der anderen Seite natürlich die Interessen der Großindustrie. Ne? Und eine dieser Großindustrie war eben Mannesmann damals. Ja? Und die Leitung von Mannesmann war noch so verhaftet mit der Vergangenheit, wenn man an den Vorstandsvorsitzenden, Aufsichtsratsvorsitzenden denkt, wie es mir und anderen erst immer alles viel später klar wurde. Denn Sie können sich das schwer vorstellen in den 40er und auch noch in den Anfang 50er Jahren. Über diese Dinge wurde nicht diskutiert, wurde nicht geredet. Die Frage, woher man kam und was man gemacht hatte, wurde sozusagen, nachdem wir also die Entnazifizierung hatten und natürlich alle Personen, die noch, glaube ich, 25 oder sowas waren, waren schon grundsätzlich wegen ihrer Jugend, geschweige denn bei den anderen auch, die Gefängnisurteile, die ja zunächst gegen eine ganze Reihe nicht, von Personen, sowohl Militär wie auch Industriellen entlassen worden waren, waren mehr oder weniger inzwischen aufgehoben, weil die waren wieder entlassen worden, ob sie nur 10 oder 20 Jahre Gefängnis bekommen hatte, sie waren wieder da. Und es kam allein darauf an, die Mittel, die insbesondere durch amerikanische Hilfe nach Mitteleuropa und überhaupt gespendet oder hereingepumpt wurden, in der inzwischen ja immer mehr sich zuspitzende Auseinandersetzung zwischen Amerika und dem westlichen Europa und Russland, ne? Dass darüber gar nicht mehr geredet wird. Also so war das auch da. Das heißt, die Alibi-Funktion, die nun dadurch entstand, dass das mit das linkeste Institut, was es damals in Deutschland gab, das Institut für Sozialforschung, ne? Dass das jetzt in dieser Mitbestimmungsauseinandersetzung mit einbezogen wurde, die war offensichtlich, ohne dass die von denen, die da betroffen waren, jedenfalls von mir aus, habe ich da überhaupt nie kein Problem vorher dran gesehen, ne? Bedeutet wurde. Nun läuft sowas natürlich nie nur im Sinne von objektiven Verhältnissen. Es läuft immer auch personalisierend, netzwerkartig verbunden. Denn Horkheimer hatte während der kurzen Zeit, in der der Adorno in Amerika war, hatte sich eine Reihe von Beratern sozusagen zugestoßen, die dann auch wieder verschwanden, aber einer verschwand nicht und der war ganz hervorragend. Das war ein Rechtsanwalt Becker vom Bodensee, ja, der zugleich Vorsitzender des Volkshochschulverbandes Deutschland war und so fort. Und der das besonders gern tat, weil er hier im Institut unten, ja, hatten wir ein Gästezimmer. Und wenn der reiste mit Hotels, war es immer schwierig, dann hatte er immer die Möglichkeit, hier auch zu übernachten. Und ich greife jetzt vor, ich war dann inzwischen im Institut und dann haben wir da abendeweise gegessen. Sein Vater war der wichtigste und wirklich bedeutendste Kultusminister der Weimarer Zeit. Und ja, er hatte den Vater so ein Problem, ich hatte den Vater so ein Problem. Und dann haben wir eine relativ enge Freundschaft. Und dieser Becker hat im Nürnberger Prozessen den übrigens auch ursprünglich bei der Marine zunächst tätigen und späteren Staatssekretär im Außenministerium Weizsäcker verteidigt, der dort angeklagt war. Und zu dem Zweck hatte er den jüngsten Sohn von den Weizsäckers, da waren ja mehrere, das ist der, der ihn später als Bundeskanzler bekannt wurde, ja, der saß während dieser Zeit, saß der da mit in dem Stab von Mannesmann. Und der Becker, und die kannten sich, und auch das Problem, und so ist über die Vermittlung von Richard von Weizsäcker und Becker das Institut sozusagen dort den Mannesmann-Leuten als doch ganz sinnvoll dargestellt worden, weil damit größeren Mengen nun wirklich auch des Geldes und der Mitarbeiter und so, und hier saß eine größere Schar von Mitarbeitern. Damit bin ich wieder bei dem Punkt, warum war das dem Adorno so recht, dass ich herkam? Das Problem war, wie organisiere ich, am Anfang habe ich erlebt, wie organisiere ich die Auswertung von Gruppendiskussionen und jetzt, wie organisiere ich jetzt, also die Auswertung, denn die empirischen Erhebungen waren da schon gelaufen, bevor ich kam, ja, denn der Osmar, von dem ich Ihnen erzählte, der Leiter der Empirie dort, ja, der schaffte das nicht. In dem Zimmer, in dem ich jetzt sitze, nicht? Das war sein Zimmer und dann da hat er zugeschlossen, da war eingeschlossen, ja. Und hier waren na, so 12, 13 Mitarbeiter, ja, die dann jeweils an ihren Themen der Auswertung saßen. Aber es war mit der Koordination, ging das eben nicht so weit. Und so kam, dass, nachdem ich hier einen Monat mitgearbeitet hatte. Ich selbst hatte Erfahrung. In Einsfach haben wir auch Betriebsuntersuchungen gemacht. So hatte ich schon Betriebsuntersuchungen hier bei Dunlop gemacht und bei Singer gemacht und konnte also konkrete Erfahrungen einbringen. Sie sehen, Marktforschung und empirische Sozialforschung sind sehr eng miteinander verbunden. Das kommt darauf an, welche Ziele Sie haben. Ne? Zweitens, dass Sie sich vorbehalten, Ihre Ergebnisse allein auswerten zu können und auch veröffentlichen zu können. Ne? Was alles bei Marktforschung nicht der Fall ist, nicht wahr? Aber sonst inhaltlich, also eines Tages kam Horkheimer und fragte mich, ob ich diese Stelle nicht übernehmen würde, zum 1. Januar 1955. Und da habe ich gesagt, Gott, die kommen aus Amerika, die bringen eine ganze Menge ja mit, das war gar keine Frage von Amerika, warum soll ich nun noch nach Amerika fahren? Ich habe hier eine feste Stelle, und so bin ich hier geblieben und so bin ich erst sehr viel später nach Amerika mal gefahren. Jetzt haben Sie schon den Weg. Ich war sozusagen Soziologie, wenn Sie absehen von Max Weber und Baumgarten. Soziologie habe ich nachher hier durch Tun, nicht? Denn ich habe schon, es ging glaube ich schon 56 los, warte mal, ich bin 55 hergekommen, ja 56 spätestens. Da hat noch der Adorno sozusagen, der Adorno kündigte eine Lehrveranstaltung an, die ich dann gehalten habe, nicht? Über Industriesoziologie und über empirische Sozialforschung und so. Seitdem habe ich hier gelesen. Und das ist doch klar, wenn Sie was lesen und diskutieren und so, lernen Sie unentwegt. Und so habe ich langsam Soziologie noch zusätzlich zu dem gelernt.
Über die Lehrtätigkeit.
Über die Lehrtätigkeit.
Auch an der Universität, also oder nur hier im Institut.
Nein.
Dann sagen Sie mal was zu dem Status, weil Sie das in Ihren Schriften auch erwähnen, dieses soziologischen Seminars, wie hing das denn mit dem Institut für Sozialforschung zusammen?
Ja. Nun haben Sie mich gefragt, wie ich Soziologe geworden bin. Ja, ich hätte sonst ganz anders angefangen, wie Sie sich denken können. Also, ja. Jetzt wissen Sie, wie ich dann Soziologe wurde. Also faktisch, wenn Sie so wollen, 1960 wurde ich habilitiert für Soziologie. Ne? Und damit ist dann klar, dass ich also auch Soziologe war. Insbesondere empirische Sozialforschung, so war meine erste. Zurück. Jetzt ist es auch so, also Sie wollen nichts darüber wissen, wie es überhaupt möglich war, dass die Soziologie, wo ich ja anfinge, das ist Ihre erste Periode, das wollen Sie von mir alles nicht wissen.
Also Sie meinen die 20er und 30er Jahre?
Die 20er und 30er.
Nein, da haben wir eine andere Gruppe, sonst jetzt zu ausführlich.
Zu ausführlich, ne?
Ja, also wir wollen eigentlich jetzt wissen, nach dem Krieg, wie der Ausbau der Soziologie erfolgt ist. Und da gibt es eben einmal das Institut für Sozialforschung, dann gibt es Horkheim und Adorno, die waren beides Professoren an der Philosophischen Fakultät. Dann taucht immer wieder in den Schriften auf dieses Wort soziologisches Seminar. Und dann gibt es auch noch die WISO-Fakultät.
Ja.
Und dieses Spannungsverhältnis oder diese Beziehung zu diesen sonst noch existierenden soziologischen Einrichtungen, das würde uns interessieren, ob Sie dazu was sagen können.
Aber sehr gerne.
Okay.
Und vielleicht, wenn wir fertig sind, sage ich Ihnen noch ein paar Worte, warum Soziologie in Frankfurt in so besonderer Weise wichtig ist. Aber das lassen wir jetzt alles weg und fragen uns, wie war das nun nach dem Krieg? Also, da drängelten sich die übrig gebliebenen Professoren und die zum großen Teil ja auch durchaus sich mit dem Nationalsozialismus verständigt hatten, nicht danach die Exilierten wieder zurückzuholen. Das ist erstmal Satz 1. Sodass überhaupt die Soziologie, die ja nach dem Exil aller wichtigen hier Lesenden und Forschenden, Soziologen, praktisch abgeschafft worden ist und in dem also ganz kümmerlich noch jemand wie der Herr Nahr das immerhin fortgesetzt hat, indem er wenigstens die Promovierte, die angefangen hatten, nicht bei Mannheim und Elias und sowas, dass er da noch einige Promotionen macht, aber im Übrigen war das ganz kläglich, nicht? Oder der Herr Neuendorfer, der so Spezialist für Landes- und Städteplanung war, also das kann man wohlgemerkt mehr oder weniger alles vergessen, nicht? Und deswegen gab es hier nahezu auch keine Soziologie nach dem Kriege, zunächst. Und es ist der Initiative im Wesentlichen von Stadt und Land zu verdanken, dass zum Beispiel der Konnex mit dem Institut für Sozialforschung, dass sich dank Horkheimers rechtzeitige Überlegung, das Geld von der Stiftung nach Amsterdam zu bringen und damit das Überleben zu ermöglichen, nicht wahr? Dass sich damals in Kalifornien im Wesentlichen befand, nachdem eine große Zahl der dort Mitarbeitenden immer weniger die Chance hatten, weil das Geld immer knapper wurde, der langen Rede kurzer Sinn in Verbindung setzen, schon 1946. Erste Anfrage sozusagen. Und die erste Rückfrage war, wie ist das mit der Gesellschaft für Sozialforschung? Nun müssen Sie wissen, diese Stiftungen, die ja im Wesentlichen diese Universität mit der Stadt, mit dem Geld der Stadt, das Geld der Stadt oder war eher noch mehr als die Stiftung, zur Universitätsgründung führten, weil der Landtag von Preußen sich weigerte, dafür Geld zu geben. Aber Sie wollen ja nichts über die Vergangenheit wissen, jedenfalls. Also diese war bei der Gesellschaft für Sozialforschung. Die gibt es noch heute, die Gesellschaft für Sozialforschung. Wir treffen uns jetzt im Februar mal wieder mit den inzwischen anderen Mitgliedern. Der langen Rede, kurzer Sinn. Wenn Sie denken, dass aus dem Geld, das der Horkheimer gerettet hatte, noch die Pension von Herrn Grünberg, ja, der in den 30er Jahren der Erste war, der Direktor dieses Institutes wurde, noch bis zum Jahr 1940, also da war schon Krieg und alles, wurde der bezahlt von den Mitteln der Familie Weil, die in dem Stiftungsgeld drin war. So, also Sie fragten, was ist mit der Gesellschaft für Sozialforschung, die Nazis abgeschafft, was mit dem Institut, das gehörte, ja, nicht wahr? Was ist mit der Bibliothek, die dem Vernehmen nach völlig verteilt worden war? Und die Auskünfte waren kläglich, ganz kläglich, ja? Ne? In dem Buch finden Sie auch ein Bild drin, wo die Nazi-Fahne eben an dem Institut hängt, das war damals für die Studenten von denen gegeben und so weiter. Und es hieß auch, das wurde gebraucht für den Ausbau jetzt für die Studentenvertretung, ne? Der Eigentümer war ja das Institut für Sozialforschung, die also gebaut hatte. Es hat deswegen, ich muss das erklären, zugleich wurden die Forschungen des Instituts, die sich insbesondere mit Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, all diesen Problemen mit der Agency in Kalifornien beschäftigten, weil die jetzt veröffentlicht wurden. Und Horkheimer sozusagen in Anführungsstrichen der Forschungsdirektor für die Agency war und die noch geblieben waren, wie Adorno zum Beispiel, wie Löwenthal und sowas, sich darum kümmern mussten. Also war zunächst eine lange Pause. Und der Horkheimer ist zum ersten Mal hierher gekommen, wenn ich das recht erinnere, 1948, dass er überhaupt herkam. Als Gast der Ford Foundation, die das finanzierte, als Amerikaner, inzwischen waren die ja amerikanische, gegenüber vom Bahnhof war ein noch halbwegs erhaltenes großes Hotel, Carlton, was nur für Amerikaner da war. Das war seine Adresse, stand hier auch in Frankfurt, wo seine Adresse, Hotel Carlton sozusagen am Bahnhof. Dann hielt er Vorlesungen und so Geschichten. Dann dauerte es, das war aber alles noch relativ unklar. So eine lange Zeit hat das gedauert, bis es war der Herr Sauermann, auf den ich hier ausdrücklich aufmerksam machen möchte. Der Herr Sauermann, der irgendwann in den 30er Jahren strafversetzt wurde von Berlin, wo er sich habilitiert hatte, ja, aber nur habilitiert hatte, noch keine Lehrbefugnis hatte, weil der den Nazis irgendwie so nicht ganz recht war. Und der dann nach Frankfurt kam und hier abgedeckt wurde und hier die Lehrerlaubnis bekam. Und der immer auch, so ein bisschen, der ist Nationalökonom, aber auch schon ein bisschen Soziologie machte. Der war nun dadurch, dass er unbelastet war, im Nachkriegsaufbau ein wichtiger Mann für die Viso-Fakultät. Und der hatte auch, das muss man wirklich sagen, nicht die Viso-Fakultät, aber
eine Person.
Der Sauermann war wirklich daran interessiert. Weil Sie müssen sich das auch so vorstellen, in der ganzen weiteren Diskussion spielt es eine Rolle, wie schafft man überhaupt ein einigermaßen sortiertes und organisiertes Soziologiestudium, das es ja vorher nicht gab. Sie denken immer daran zurück, dass schließlich die Humboldtsche Reform, nicht wahr, davon ausgegangen war, dass es Staatsexamen gibt, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite ist der Abschluss der anderen die Promotion. Da gab es nichts anderes. Promovieren oder Staatsexamen machen oder beides zusammen. Ne? Und da war bisher im Wesentlichen eigentlich nur, das ist also anders als in Naturwissenschaften, wo es die Diplome und so vorher gab, war die Psychologie, die war verändert. Warum? Weil die Wehrmacht ja kurz vor dem Kriege darauf gedrungen war, die Psychologieausbildung zu organisieren, denn die brauchten Psychologen für ihre Auswahl und für andere Geschichten. Daher gab es schon einige Institute in Deutschland, die Diplompsychologen hatten. Kiel nicht, Freiburg ja, es war ein Grund, warum ich auch nach Freiburg ging. Ja? Also, sonst war noch nichts da, es gab auch keine Zwischenexamen irgendwelcher Art und sowas. Sie studierten eben so lange, bis sie ihre Promotion fertig hatten, nicht wahr? Oder nicht fertig hatten, und dann war es eben so oder war es nicht so. Das ging natürlich alles auch von Verhältnissen aus, in denen 2% der Bevölkerung oder 3% im letzten Jahrhundert, damals jetzt hier ungefähr 4 oder 5% studierten und anderen finanziellen Hintergrund von zu Hause hatten, und das sind wirklich andere Verhältnisse als jetzt später. So, und nun, in der sich dann weiter anbahnenden, ich greife etwas vor, weiter anbahnenden Diskussion über die Organisation des Soziologiestudiums, betrieben durchaus von der Deutschen Gesellschaft der Soziologie. Und in dieser Diskussion, deren Treffen, hatte das Interesse, das Horkheimer und Adorno daran hatten, relativ gute Akzeptanz gefunden, weil die Tatsache, dass sie dann überhaupt zurückgekommen sind, das hat viele Gründe, McCarthy und andere Gründe, aber bei Adorno war das ganz, ganz klar so, dass er einmal wieder seine Heimatstadt, seine Sprache, in der er schrieb und redete, und unter anderem die große Überraschung, die er erlebte, als er mit den Studenten hier zusammentraf. Weil sie gegenüber amerikanischen Studenten, die ja jünger sind, nicht wahr? Und ja, jünger sind im Regelfall, das war ihm gar nicht vergleichbar, dass er hier sozusagen ja, philosophisch Bildungsprobleme und all dem, was man also darunter ja bisher bürgerlich verstand, nicht wahr, im Gegenüber hatte. Und von daher hat das Horkheimer ja auch relativ stark übernommen, dass es unsere Aufgabe ist, mit der Soziologie nicht nur Hauptfachsoziologen auszubilden, sondern möglichst viele von den anderen Wissenschaften so sehr durch soziologische Wissen und Interpretationsmöglichkeiten zu erreichen, dass sie mithelfen können. Und dann geht es immer wieder damals um dasselbe Thema, dass das nicht wieder passiert, was damals passiert ist. Ne? Also was bei Nazis passiert ist. Zurück. In dieser Diskussion verhielten sich die WISO-Fakultäten so. Mhm. Ja? Denn die hatten ja ihre Diplome inzwischen. Das kommt, weil die eben nicht aus der philosophischen Fakultät, sondern die kamen heraus aus den Handelshochschulen. Ne? Ja. Ne? Aus den Handelshochschulen, die immerhin, aber von der Vorgeschichte soll ich ja nichts sagen, die immerhin, aber um die Jahrhundertwende herum gewirkt hatten, dass hier in Frankfurt und in Köln zwei Handelshochschulen, hier nannte sie sogar Akademie für Soziale und Handelswissenschaften, das Sozial sogar vorne, nicht wahr, eine Basis zu bilden, auf der dann mit der Gründung der Universität, das wissen Sie ja alle schon, keine theologische Fakultät, aber die erste Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät in Deutschland. Ne? So. Die hatten ihre Diplome und die fürchteten, wenn dann nun ein Soziologiediplom auch noch dazu kommt, dann. Das ging sogar so weit, dass auch nicht ein Diplom sozusagen ein volkswirtschaftliches Diplom soziologischer Richtung oder sowas, was auch diskutiert worden ist, angenommen war. Dadurch gerieten Personen aus philosophischen Fakultäten, die sich darum bemühten, gerieten nach vorne, nicht? Mit der Unterstützung der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Denn nichts ist doch verwunderlicher. Ich meine, Sie haben keinen so unmittelbaren Eindruck von Adorno, weil Sie wissen ungefähr, wer Adorno ist, Sie wissen, wer Horkheimer ist, dass die sich darum kümmern, ja? Also ein Diplomexamen aufzubauen.
Für Soziologie und eine philosophische Fakultät.
Nein, ist doch klar, nicht wahr? Berlin und Frankfurt waren die, die das dann voranbrachten. In Berlin sogar gleich auch für die WISO-Fakultät. Das ist eine Ausnahme, weil Berlin überhaupt eine Ausnahme war. Berlin ist eine Gegengründung gegen die Humboldt-Universität, nicht wahr? Weil, klar, wegen der politischen Verhältnisse. Und da ist manches anders. Berlin war ja auch nicht eine Universität, wo sie nachher im Endeffekt sozusagen, dass ihr Vorgesetzter, der Kultusminister dort war, sondern der schrieb ihnen, wenn sie dahin berufen wurden, zwar einen Brief, dass er sich freute und sowas. Aber alles Konkrete wurde von der Universität gemacht. Die war so weit gehen unabhängig, so wie in Saarbrücken auch die Universität besondere Rechte hatte, gell? Da war das so. Aber bei der Genehmigung nachher gab es doch so viele Schwierigkeiten, dass Frankfurt, also mal gerade eben 1954, glaube ich, war das damals ja, das erste Diplom auf die Beine stellen konnte. Und
da waren die Leute aus der WISO-Fakultät nicht beteiligt.
Nein, ja, Vorsicht, die sollten auch, sollten als Prüfende auch, darauf komme ich jetzt gleich auf die Inhalte, aber zunächst mal, nicht, wurde das Diplom dann hier realisiert. Wir hatten wie viele Hauptstudenten, so 12, 13 oder sowas. Ne? Die Zahlen, über die Zahlen reden wir nachher gleich im Weiteren. Ja? Und die enge Verbindung zwischen Soziologie, Nationalökonomie und Philosophie wurde zum Beispiel dadurch ausgedrückt, dass bereits im Vorexamen ja, Nationalökonomie stand, mit großer Wucht. Und nun müssen Sie natürlich die Bereitschaft dann haben von den entsprechenden Fachvertretern, dass die da auch prüfen und so Geschichten. Was alles nicht sehr einfach war, aber mehr oder weniger gut gelang. Nur dass nach einem Jahr, also so eine Prüfung wurde früher erstmal genehmigt für 2 oder 3 Jahre und wurde dann überprüft, sodass nach der Überprüfung kam die Nationalökonomie ins Hauptexamen mit, sodass sie, und das war ja der Unterschied, sodass sie nicht mehr notwendig in ihr geprüft wurden. Vorexamen hieß, sie wären notwendig in Nationalökonomie geprüft, ne? Sondern da hatten sie dann auch die Wahl zwischen anderen Fächern, der Art, die sie sich aussuchen konnten. Also der langen Rede kurzer Sinn. Nun begann eben in Frankfurt, jetzt wollen Sie ja vor allem was über die organisatorischen Dinge wissen. Ne? Nein, eben haben Sie gesagt, wie war das mit der Einrichtung zwischen den beiden Fakultäten?
Genau.
Sie sehen schon, dass das zwischen den beiden Fakultäten nun folgende Differenz machte. Während in der WISO-Fakultät, obwohl der Sauermann schließlich in der WISO-Fakultät war, größere Zurückhaltung war, war in der philosophischen Fakultät im Weiteren eher eine gewisse Zustimmung. Und nachdem Horkheimer, der ja schließlich der letzte Direktor des Instituts für Sozialforschung seit 1930 hier gewesen war und aus der philosophischen Fakultät kam, war überhaupt keine Frage, dass wenn Stadt und Land das Institut zurückhaben wollen, dann ist das in der philosophischen Fakultät. Kann also seine ersten Jahre hier in der philosophischen Fakultät weiter ausdehnen und es kommt zu der überaus merkwürdigen Konstruktion, dass eine private Stiftung, das spielte früher alles gar keine Rolle hier in der Universität Frankfurt, die privaten Stifter stifteten, wie sonst überall auch, es war ein Ordinariat und zugleich ein Institut. Ne? Das Lehren und die Forschung gehörten ja zusammen an der Deutschen Universität. Nun war das alles ja nicht mehr da, denn der Ordinarius wurde nach wie vor von der privaten Stiftung bei der bezahlt und nicht vom Land bezahlt. Ne? Nun war aber kein Geld mehr da. Der Horkheimer kriegte seinen Lehrstuhl wieder, Lehrstuhl damals für Sozialphilosophie, weil 1930 die philosophische Fakultät für eine Benennung, wie er es gerne gehabt hätte, Philosophie und Soziologie, nicht zu haben waren. Die wollten sozusagen die Tatsache, dass der Horkheimer da mit dem Stifter und ich weiß nicht was. Und
ja, heute auf Radio X eine Axiom-Sendung mit einem der letzten Interviews mit Ludwig von Friedeburg von 2008. Und zwar ist Ludwig von Friedeburg am 17. Mai 2010 verstorben. Und das ist eben auch jetzt der Grund, doch in dieser Ausführlichkeit das Interview mit ihm zu spielen.